Das Haus, in dem Anja Hertel wohnt, hat schon vieles gesehen.
Ja, ist ja mein ganzes Leben, würde ich sagen, ja.
Es ist ursprünglich das Haus ihrer Eltern.
Die haben das Haus gebaut, es war dann auch eine Werkstatt noch mit dabei.
Eine Schlosserei.
Wie ich auf die Welt kam, musste dann angebaut werden. Meine Brüder waren ja schon da.
Die jetzt fünfköpfige Familie, Eltern, zwei Jungs, ein Mädchen, wohnt im ersten Stock. Unten sind Wohnungen für Angestellte.
Ich bin ja hier schon immer gewesen und es gibt viele schöne Erinnerungen von der Kindheit her, was ich hier erlebt habe mit den Eltern. Spazieren gehen am Dexendorfer Weiher oder, also man verbindet sich da schon ganz viele Kindheitserinnerungen. Auch die ganzen Freundinnen, die man von der Schule her kennengelernt hat, sind auch noch ein großer Teil hier in der Nähe.
Das Ganze spielt übrigens in Möhrendorf bei Erlangen. Hier wird Anja groß.
Und hier sind irgendwo so die Wurzeln für mich, ja.
Und mit 17 Jahren dann zieht sie aus der elterlichen Wohnung aus. Aber nicht aus dem Haus.
Ich habe also sozusagen den ersten Stock verlassen, bin in den Erdgeschoss. Und die Wohnung ist es immer noch und wurde immer wieder angebaut, umgebaut, immer wieder vergrößert.
Denn Anja heiratet. Sie bekommt ein Kind, ein zweites, ein drittes.
Ja, und jetzt ist es halt auch eine große Wohnung.
Nichts scheint in Stein gemeißelt zu sein in diesem Haus. Da trügt das Sprichwort. Denn die Mauern werden passend gemacht für sich verändernde Familienkonstellationen. Und das gilt bis heute, denn
die Kinder sind alle draußen, ja.
Es leben wieder weniger Hertels in diesem Haus.
Die Brüder sind ausgezogen.
Also Anjas Brüder. Ihr Vater ist vor anderthalb Jahren gestorben. Ihre Mutter lebt noch in der Wohnung im ersten Stock. Und unten, im Erdgeschoss, lebt auch Anja inzwischen allein.
Genau, ich habe mich zwischendurch getrennt, ja.
All diese Veränderungen hat nicht nur das Haus gesehen, sondern auch Anja. Denn in all den Jahren ist sie die Einzige in der Familie, die nie woanders gewohnt hat. Ihr ganzes Leben hat sie in diesem Haus verbracht.
Alle Geburtstage, schöne Sachen, die Enkelkinder kamen ja dann auch. Und ja, also es ist immer Leben hier in dem Haus, ein Kommen und ein Gehen.
So, und jetzt könnte ich das machen, was ich an dieser Stelle der Sendung immer mache. Ich starte diese eine Musik und sage dann sowas wie: So beständig wie Anja Hertel sind nicht alle Biografien. Bla 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 bla. Und wir erzählen in dieser Sendung Geschichten von Menschen, die in ihrem Leben eine starke Konstante haben. Bla bla bla. Und ich bin Ewald Ahrens und so weiter. Ja, das könnte ich sagen. Aber Anja hat
Neuen Partner kennengelernt. Und jetzt muss man sich irgendwie, ich sag mal, neu mischen. Das hat sich irgendwie alles anders jetzt ergeben. Ja, und es kommen halt einfach so Gedanken mal, eventuell wirklich Möhrendorf auch mal zu verlassen.
Spruchreif ist das noch lange nicht. Solange Anja ihre Mutter daheim pflegt, kommt das noch nicht in Frage. Aber der Keim einer Veränderung, der scheint gesät.
Ja, und das ist halt im Moment einfach so der Punkt, wo ich immer überlege, was ich mache. Oder ob ich einfach was Kleines nehme und keinen Garten mehr haben möchte und einfach nur heimkommen und mich auf meine Terrasse setze und glücklich bin. Und ja, das sind ganz viele Überlegungen. Ist natürlich dann ein schwerer Schritt schon auch, natürlich. Na, man lässt ja dann irgendwas zurück. Aber ich sage immer, jedes Ende ist auch ein Neuanfang. Also ja, ich sehe es jetzt einfach mal so.
Man hat den Eindruck, Anja sucht ein kleines bisschen länger nach den richtigen Worten, wenn sie diese vielleicht anstehende Veränderung beschreibt.
Ja, das ist schon aufregend. Nochmal, klar, ich hatte das ja noch nie. Also so, das ist dann schon ein sehr großer Schritt für mich natürlich.
Etwas Neues ist vielleicht dann besonders aufregend, wenn das, was vorher war, lange sehr beständig war. So, jetzt also. Beständig neu ist das Motto dieser Folge im Zeit für Bayern Podcast. Wir erzählen Ihnen heute Geschichten von Menschen, die im immer Gleichen Neues sehen. Und im Grunde haben wir uns dieses Thema vorgenommen und gezielt nach diesen Geschichten gesucht, weil wir nämlich selbst in dieser Situation sind. Wir haben lange an einer Neuausrichtung von Bayern 2 gearbeitet und morgen gehen wir damit an den Start. Natürlich, vieles wird Bestand haben, von dem Sie uns sagen, dass Sie es an Bayern 2 so schätzen. Aber es wird eben auch ein Stück weit ein neues Bayern 2 sein, das Sie morgen früh ab 5 Uhr entdecken werden. Also lassen Sie uns gedanklich einfach jetzt schon ums Neue kreisen, aber nicht, indem wir weiter von uns selbst berichten, sondern indem wir Ihnen, wie gewohnt, Geschichten von Menschen aus Bayern erzählen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ivan Ahrens. Die Pörkheimer Straße, gleich unterhalb der Burg, ist eine meiner Lieblingsstraßen in Nürnberg. Viele Gründerzeitvillen stehen hier noch und die Gegend atmet Geschichte. Die Nummer 32 ist dabei etwas Besonderes. Fast 10 Jahre stand sie leer und wurde erst kürzlich von ihrem Besitzer renoviert und zu einem Kulturort umgestaltet. Willibald heißt sie jetzt nach Willibald Pörkheimer, aber sie schreibt sich mit V. Es ist ein Haus, das natürlich auch vieles gesehen hat. Und für diese Vergangenheit des Hauses haben sich in den letzten Jahren mehrere Menschen interessiert. Alles fing mit Nathalie an.
Nathalie Frank ist eine Französin, die in Frankreich, in Paris, geboren ist.
Das ist nicht Nathalie, das ist Niklas.
Ich bin der Niklas Kammermeier.
Und irgendwie fing auch alles mit Niklas an, aber zuerst war eben Nathalie da. Nathalie Frank.
Nathalie hat als junge Frau eben begonnen, sich für ihre jüdische Geschichte, ihrer Familie zu interessieren.
Über die jüdische Vergangenheit ihres Vaters wurde sehr wenig gesprochen.
Und irgendwann hat sie dann dieses starke Bedürfnis gehabt, da mehr zu erfahren und ist dann eben auf den Spuren erstmal ihres Großvaters, der in Nürnberg geboren ist, nach Nürnberg gekommen.
Und in Nürnberg erfährt sie, es gibt noch einen Urgroßonkel.
Das hat ihre Oma dann so am Rande erwähnt, ach ja, da gab es noch diesen Simon Löb.
Und seine Frau Emilie, Emilie Löb.
Und dann hat sie eben beschlossen, nicht nur an dem Haus ihres Großvaters, sondern auch an der Pörkheimer Straße 32 Stolpersteine verlegen zu lassen.
Diese Stolpersteine wurden 2020 verlegt. Und wie die Geschichte vom Haus und den ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern weitergeht, das erzählt uns Tanja Palamkote-Schneider.
In dem Jahr, also 2020, hat auch Niklas...
Manchmal nenne ich mich so eierlegende Wollmilchsau, weil ich sehr unterschiedliche Sachen beruflich mache.
Ein Atelier gesucht. Er ist freischaffender Künstler, Musiker, spielt Klavier und Saxophon. Und das Atelier hat er dann auch gefunden in dieser Villa. Und hier erfährt Niklas einerseits von der Familie Löb, die mit den Stolpersteinen.
Und zum anderen von der Ganoven-Gabi, die eine legendäre Strafverteidigerin war in Nürnberg.
Ganoven-Gabi. In echt hieß sie Gabriele Lehmann.
Und es waren so zwei Geschichten, die sofort sehr neugierig gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, wäre das nicht etwas für unser nächstes Projekt.
Mit wir meint Niklas sich selbst, Maria und Elena. Maria ist Szenografin und Elena Audiokünstlerin. Zu dritt sind sie ein Künstlerkollektiv namens Loki. Also sie erzählen ortsgebunden Geschichten. Sie recherchieren super aufwendig und schaffen am Ende eine digitale, interaktive Ausstellung. Also, los geht's mit der Recherche.
Und das fand ich eigentlich so das Faszinierendste an der ganzen Recherchearbeit, war das vor allem immer ein vom Höckschen aufs Stöckchen kommen.
Bei Familie Löb war natürlich das Leben aller Familienmitglieder interessant. Aber eine Person, die war besonders interessant für das Künstlertrio. Die Frau und Mutter, Emilie.
Emilie Löb ist als Tochter einer Hopfenhändlerfamilie, der Familie Seidenberger, das war eine bedeutende Hopfenhändlerfamilie in Nürnberg, groß geworden.
Und damals gab es in Nürnberg sehr, sehr viele jüdische Hopfenhändler.
1909. Wir gehen davon aus, dass Emilie verheiratet wurde.
Mit Simon Löb, dem Urgroßonkel von Nathalie, einem Kaufmann aus dem Saarland. Zusammen bekommen sie die Söhne Fritz und Rudolf.
Und so der erste sensationelle Fund, den wir da gefunden haben, eigentlich eine relativ pragmatische Anfrage im Staatsarchiv in Nürnberg nach dem Namen Fritz Löb, den wir herausgefunden haben, war ein Gerichtsverfahren von 1933.
1933 ist Fritz 24 Jahre alt. Zu der Zeit wohnt die Familie noch nicht in der Villa. Aber das, was jetzt kommt, ist vermutlich ausschlaggebend für ihren Einzug. Denn 1933 war auch die Machtübernahme Hitlers. Fritz spielt Fußball beim 1. FCN. Sein Spielkamerad verpetzt ihn. Er würde bei Geschäftsreisen im Ausland Schlechtes über Deutschland sagen. Fritz würde nicht widersprechen, wenn in Frankreich erzählt wird, dass Juden in Deutschland schlecht behandelt werden. Er wird also angeklagt. Und viele sagen gegen, aber auch für ihn aus. Fritz wird am Ende freigesprochen.
Was aber nicht zu einem Freilassen geführt hat, sondern er wurde einfach von der Polizei ins Konzentrationslager nach Dachau gebracht. Er war ein Jahr im Konzentrationslager und ist dann wieder nach Hause gekommen.
Fritz überlebt das KZ Dachau. Kurz danach ziehen sie um. Die Familie zieht im Mai 1935 in die Villa in der Pirkheimer Straße.
Das waren schöne repräsentative Villen, das bestimmt auch ein Aufstieg war für die Familie Löb, in so eine repräsentative Villa zu ziehen. Und eben auch vielleicht sowas wie Neuanfang.
Doch im neuen Haus kommt es 3 Jahre nach Einzug in der Nacht vom 9. November 1938 zum Höhepunkt der Gräueltaten. Die Reichspogromnacht.
Eine Geschichte, die immer wieder kursiert und die wirklich sehr grausam ist, war, dass Simon vom Treppengeländer im Eingangsbereich geworfen wurde und dann auf dem Boden schwer verletzt liegen blieb und Emilie hinterhergeworfen wurde und dann auf ihm landete.
Es gab da auch noch eine andere Geschichte.
Dass er aus dem Fenster geworfen wurde.
Einer der Täter, Eduard Bayerlein, soll am nächsten Tag damit geprahlt haben, er hätte Simon vom Balkon geworfen. Fakt ist, Simon wurde in dieser Nacht ermordet. Emilie ist verletzt, am ganzen Körper. Sie liegt 6 Monate lang im Krankenhaus. Und sie betritt die Villa nie wieder, denn sie fasst den Entschluss, fliehen, Nazi-Deutschland für immer verlassen. Emilie verließ 1938 das Haus in der Pirkheimer Straße. Danach hatte es viele Bewohnerinnen und Bewohner, vor allem nach dem Krieg, als Wohnungsnot herrschte. 18 Jahre nach Emilies Auszug zieht eine Gabriele Lehmann ein. Gabriele ist 35 Jahre alt und hat einen Sohn. Damals nennt sie noch niemand Ganoven-Gabi.
Eine wichtige Anlaufstelle für Ganoven-Gabi war das Pressearchiv bei den Nürnberger Nachrichten.
Das ist Felix.
Also ich bin Felix Hörrath.
Er ist Kulturwissenschaftler.
Jetzt gerade bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle ehemaliges Reichsparteitagsgelände.
Und er hilft Niklas. Der merkt nämlich irgendwann, dass die ganze Recherchearbeit alleine nicht stemmbar ist. Also durchforsten sie zusammen alle möglichen Artikel. Gabriele
hat viele spektakuläre Fälle verteidigt.
Und zwar?
Spektakuläre Mordfälle.
Und?
Er hat DDR-Spione verteidigt. Es gibt also so einen Mythos, Gabriele Lehmann.
Und nach dem ganzen Gestöbere in den Archiven von den Nürnberger Nachrichten suchen Niklas und Felix weiter.
Und was ein sehr wichtiges Dokument war, war ihre Ausbildungsakte, die wir im Bundesarchiv in Berlin gefunden hatten.
Felix fährt also nach Berlin. Und findet dort ganz viele Widersprüche.
Auf der einen Seite, also sie war eine Zeit in England, im Ausland. Und danach hat sie die Aussage getroffen, überall sei es schöner als in Deutschland.
Überall ist es schöner als in Deutschland.
Auf der anderen Seite liest man dann auch in der Akte einen Aufsatz, wo sie die nationalsozialistische Ideologie verteidigt.
Sie bewirbt sich nämlich nach ihrem Studium auf eine Referendariatsstelle. Und trotz lupenreinem Arianachweis wird sie abgelehnt. Wieso? Die Antwort finden Niklas und Felix in ihrem Führungszeugnis.
Da haben wir dann rausgefunden, dass ihr Vater im Gefängnis war.
In diesem Führungszeugnis steht also nicht nur was über Gabriele, sondern auch über ihre komplette Familie und vieles über ihren Vater, Karl. Gabriele kommt nämlich als Tochter von Karl und Sabine Retterspitz in Nürnberg zur Welt. Den Namen kennt man hier. Eine sehr wohlhabende Familie, so wie Emilies. Und genau wie Simon Löb kämpft Gabrieles Vater auch im Ersten Weltkrieg. Er kommt geprägt zurück und
beginnt nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich diese Familie runterzuwirtschaften. Und es ist tatsächlich so, dass bis 1935, wo dann die ganze Familie verhaftet wird, das ist sozusagen der Tiefpunkt. Bis dahin verliert diese Familie alles, ihr komplettes Vermögen.
Ihre komplette Familie, Vater, Mutter, Schwester, sitzen 1935 im Gefängnis wegen Betrugs. Da ist sie gerade mal 17. Hat sie damals deshalb das Verlangen nach einer Karriere in der Justiz? Gabriele lernt einen Richter kennen. Hans-Joachim Lehmann.
Und der war Richter in Posen, beziehungsweise mit dem ist sie dann nach Posen gegangen.
Sie heiraten 1943. Und dieses Gericht in Posen, an dem Gabriele ihre Ausbildung macht, ist ein extrem brutales Gericht. Es sollen mehr Todesurteile ausgesprochen worden sein als jedes andere Urteil.
Und wir wissen auch, dass Gabriele Lehmann einmal im Sondergericht war, in der eben wirklich Willkürjustiz ausgeübt wurde und sich nach einer Sitzung krank gemeldet hat und dann 2 Wochen nicht mehr erschienen ist.
Nach der Ausbildung und nach Kriegsende wird sie Richterin. Die erste Richterin Nürnbergs. Und sie wird Pflichtverteidigerin der Nazi-Verbrecher. Sie verteidigt unter anderem Benno Martin. Er ist damals Polizeichef in Nürnberg, als der Mord an Simon Löb passiert. In dem Haus, in dem Gabriele jetzt also wohnt. Und sie hat selber erzählt, wie sie hochschwanger am Tag vor der Entbindung noch im Gerichtssaal war und wenige Tage später wieder im Gerichtssaal stand.
Das zeichnet so ein Bild von einer Frau, die wirklich ihrer Karriere alles unterordnet und die mit einer wahnsinnigen Vehemenz, was sich wiederum erklären lässt aus ihrer Kindheit und der Unrechtserfahrung ihrer Kindheit, alles dieser Karriere in der Rechtspflege unterordnet.
Gabriele lebt bis 2004 in der Villa. Sie richtet sich ihre Anwaltskanzlei im ersten Obergeschoss ein. Bei ihr geht zum Beispiel der junge Günther Beckstein in die Lehre. Und sie lebt nicht ganz allein dort.
Im Souterrain war über fast 10 Jahre das Büro der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.
Und?
Sie hat einen Mann eingestellt, der dann später der Geschäftsführer der israelitischen Kultusgemeinde wurde.
Sie hat also Kontakt zur jüdischen Gemeinde hergestellt. Wieso? Das können Niklas und Felix sie leider nicht mehr fragen. Denn 2009 stirbt sie mit 90 Jahren in München.
Wir können nur über andere und über Dokumente, die wir haben, uns ein Bild zusammensetzen von einer Frau, die sich auch nicht mehr verteidigen kann. Ne?
Tanja Palamkote-Schneider hat erzählt, was Niklas Kammermeier und Felix Hörath mit ihrer Recherche über das Haus Willibald erlebt haben. Aus diesen Ergebnissen ist eine Ausstellung entstanden, das Haus der Frau L. Es ist ein Video-Walk, das heißt, sie laufen mit Kopfhörern und Handy durch die Räume und erfahren dann Raum für Raum etwas Neues über die Geschichte der beiden Frauen mit L, Emilie Löb und Gabriele Lehmann. Beständig neu erfinden wir uns in diesem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Denn schließlich ist Ostermontag und wenn jetzt nicht alles neu wird, wann dann? Sich neu erfinden und dabei doch beständig bleiben, das geht vielleicht das Kind leichter als im Erwachsenenalter. Aber dass Veränderungen deshalb nicht weniger schmerzhaft sein können, das wusste schon Astrid Lindgren, die als eine der ersten Autorinnen die Kindheit mit Humor sehr ernst nahm. Hier kommt die Geschichte einer anderen Autorin über ein Mädchen, das beständig mit Neuem klarkommen muss, Lena Gorelick. Sie ist 1981 in Leningrad geboren und 1992 nach Schwaben gekommen.
Das Mädchen hofft, nicht aufzufallen. Es hofft, dass die Zeit ganz schnell vergeht, obwohl 5 Stunden ganz lange dauern, eigentlich endlos. Es hofft, nichts falsch zu machen. Nicht hier, nicht in der Schule, nicht in Deutschland. Das Mädchen hofft, dass die Klasse heute Mathe hat, weil es Mathe an den Zahlen erkennt. Es braucht keine Sprache für Mathe. Das Mädchen hofft am meisten, übersehen zu werden. Es erinnert sich in seiner Muttersprache daran, wie es war, mal jemand zu sein, dort in dem anderen Land, jemand mit Sprache oder FreundInnen oder einem Zuhause, das nicht hinter Stacheldrahtzaun war und in dem sich 5 Menschen in ein 12 Quadratmeter großes Zimmer drängen, das Asylantenwohnheim heißt. Dass es immer noch leichter fällt, das Mädchen zu schreiben. Obwohl ich das bin, das Mädchen, obwohl ich das Mädchen nicht mehr bin, obwohl ich alles getan habe, um nie wieder dieses Mädchen zu sein. Solange ich damit beschäftigt war, dieses Mädchen von mir abzustreifen, alles Klebrige von ihr, hielt ich das Mädchen unter Verschluss. Ich erzählte nichts von dem Mädchen. Ich sprach, wenn ich von mir erzählte, nicht von mir. Entweder log ich oder ich log mich einfach zurecht. Die Geschichte, die ich von mir erzählte, bestand aus Lücken. Eine schwäbische Kleinstadt 1992, vierte Klasse. Das Mädchen hat keine mangelnden Deutschkenntnisse, es hat praktisch keine. Es kann zwei Sätze. Und beide hat es sich aus dem dicken, braun gebundenen Wörterbuch zusammengestückelt, abgeschrieben und auswendig gelernt. Ich verstehe Deutsch, aber nicht sehr gut. Und ich wollen mit deutsche Kinder Freundschaft halten. Es kann auch noch Hände hoch und Hitler kaputt, aber es weiß genug, um diese Sätze dort zu lassen, wo es sie her hat. In sowjetischen Filmen, in denen die gutherzigen Soldaten der sowjetischen Armee die herzlosen Deutschen besiegen. Das Mädchen kann Mathe als Schulfach einordnen, die Zahlen, und Musik, die Noten. Sonst versteht es nichts. Deutsch, Heimat und Sachkunde und was man sonst in der Grundschule so lernt, sind keine Fächer, weil sie Farben sind. Das sehe ich erst verwundert, dann bewundernd. Jedes Fach scheint einen andersfarbigen Heftumschlag zu haben. Ich habe das deutsche Schulsystem kapiert. Montags habe ich rot, gelb, lila, grün und Mittwoch zweimal blau. Eine Sache verstehe ich nur noch nicht. Donnerstag morgens teilt sich die Klasse auf. Ich gehe mal mit der einen, mal mit der anderen Hälfte mit. Möchte gerecht sein gegenüber den Klassenhälften. Es wird noch Wochen dauern, bis ich kapiere, katholische und evangelische Religion. Ich bin Jüdin und mache das weiterhin mit den beiden Religionen gerecht. Wenn ich das so erzähle, ist es eine komische Geschichte. Humor ist wie ein Schutzumhang, den ich mir umlege, indem ich unsichtbar bin, obwohl alle denken, dass sie mich sehen. Wenn ich das so erzähle, können wir alle über mich lachen, über das niedliche Ausländerkind, das ich zum Glück nicht mehr bin. Das sich so gut integriert hat, dass wir jetzt alle zusammen lachen können. Das denke ich. Es dauert Jahre, bis mir auffällt, dass ich selbst gar nicht lache. Dass ich mich nur deshalb so erzähle, damit die anderen lachen können, damit das Zuhören ein einfaches ist. In den Sommerferien lerne ich Deutsch auf die einzige Weise, die mir einfällt. Mit Pippi Langstrumpf. Das ist eine Geschichte, die später, als ich beginne, Romane auf Deutsch zu schreiben, allen gefällt, die mich danach fragen, wie es kommt, dass ich mit 11 ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland kam und nun Bücher schreibe. Die Schönheit entfalten Geschichten oft erst im Hinterher. Sie ahnen, während sie geschehen, nicht, dass sie eines Tages Geschichten sein werden. Wir ahnen nicht. Wir strampeln und holpern durch die Geschichten und haben nicht den Abstand, um zu wissen, welche Geschichten wir aussuchen werden, um HeldInnen zu sein. Und welche, um unser Scheitern zu erklären. Lindgrens Bücher, die ich auf Russisch auswendig kenne und nun aus der Bücherei auf Deutsch ausleihe, lese ich unter dem Stacheldrahtzaun, der unser Asylantenwohnheim umzäunt. Ich lese alleine. Meine Eltern sind nicht da, weil sie tagsüber einen Deutschkurs besuchen. Und sonst sind sie nicht da, weil sie mit allen Kräften versuchen herauszufinden, wie man das macht, in Deutschland leben. Ich habe diese Geschichte als Autorin erzählt, aber ich erzählte sie auch als Kind. Aus dieser Perspektive, die beim Lesen auf die lateinischen Buchstaben blickt, den Himmel, den Stacheldrahtzaun, vor allem aber sieht es sich selbst. Es dauert zu lange, bis ich begreife, was ich beim Erzählen und auch sonst nicht bedenke. Wer die fehlenden Eltern sind. Was es für die Eltern bedeuten muss, zu fehlen. Dem Kind nicht helfen zu können, mit den Schultern zucken zu müssen, wenn es Fragen hat. Das Kind um Hilfe zu bitten, wenn es um Sprache geht. Immerzu erzählte ich, wie ich meine Eltern verlor und übersah, dass sie ihre Elternschaft verloren. Das ist auch eine Geschichte. Sie erzählen sie nicht oder vielleicht nicht mehr und sicherlich nicht in der deutschen Sprache. Die Geschichte bleibt vielleicht unerwähnt, wenn ich sie nicht in die Sprache, die ich durch Pippi Langstrumpf lernte, übersetze. Das ist eine Geschichte mit einem guten Ende, denken vermutlich die meisten. Aus dem Mädchen ist eine Autorin geworden, obwohl ich weiterhin dieses Mädchen bin. Das ist etwas, das ich nur im Vertrauen erzähle. Oder laut, aber wieder aus einem Grund. Es ist keine singuläre Geschichte. Sie ist eine, die etwas über unsere Gesellschaft erzählt. Über deren Struktur, auch über das, was fehlt. Sie erzählt, wie man von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen stolpert, wenn man diese Gesellschaft begreift. Sie erzählt vorsichtig, als würde sie fragen, ob sie erzählt werden darf. Mit Humor lässt sie sich erst später erzählen, wenn man alles begriffen hat oder nicht mehr meint, alles begreifen zu müssen. Das Mädchen hält sein erstes deutsches Zeugnis in der Hand. Im Zeugnis steht, sie nimmt aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht am Unterricht teil und äußert sich nur nach ausdrücklicher Aufforderung in Einwortsätzen. Das Mädchen ist nicht traurig über diese Worte. Es versteht sie nicht. Es versteht, der Name ihres Vaters im Zeugnis ist falsch geschrieben. Das Mädchen mit dem Zeugnis in der Hand bin immer noch ich. Ich habe gelernt, das Ich laut zu sprechen. Ich habe anderen zugehört, deren Geschichten, weiß jetzt, dass meine Geschichte nicht die einzige ist. Ich habe gelernt, wir zu sagen.
Eine autobiografische Geschichte von Lena Gorelick über das beständig Neue und Alte in ihrem Leben. Naja, irgendwie wäre es passender gewesen, für diesen Ostermontag über Lämmer zu berichten. Jetzt geht es aber doch um Schweine und Rinder. Unsere Autorin Petra Nacke hat dem uralten Fleischerhandwerk auf eine Weise ganz traditionell nachgespürt und eine Metzgerei besucht. Soweit, so beständig. Aber, und das ist ein großes Aber, dieser Metzger ist ein TikTok-Star. Und das in einer Zeit, in der auf derselben Plattform die veganen Rezepte viral gehen. Spannender kann die Klammer zwischen beständig und neu kaum sein.
Hallo. Was machen Sie gerade?
Wir haben jetzt Käsekreiner gemacht, Wiener haben wir produziert und Aufschnitt machen wir jetzt noch. Ja.
Michael Forster ist Chef der Metzgerei Moosmeier in Münchsteinach und er trägt Gummistiefel, die ich auch besser angezogen hätte, denn der gefliesste Boden ist gerade erst abgespritzt worden und entsprechend rutschig. Und während ich mich vorsichtig zur nächsten Maschine taste, ist Michael Forster schon voll dabei.
Also Göttinger ist eine Halbdauerware von Rindfleisch mit Schweinebaucheinlage und es ist als Aufschnitt gedacht und der wird jetzt hier in 3 Kilo Stangen abgefüllt. Dann kommt der Clip drauf und dann ist die Wurst quasi zu. Und danach wird sie gebrüht bei 72 Grad Wassertemperatur 3 Stunden lang.
Man merkt, dass Forster Routine hat beim Wurstmachen und beim Erklären seiner Arbeit.
Das Wurstmachen geht ja beim Schlachten schon los. Wenn die Tiere Stress haben, dann haben wir schlechte Fleischqualität und dann kann man auch keine richtige Wurst machen. Deswegen ist stressfreie Schlachtung der Anfang zu einer guten Wurst.
15 Schweine und 2 bis 3 Rinder, alle von Höfen in der Region, werden in der kleinen Metzgerei pro Woche geschlachtet. Die Schweine werden angeliefert.
Wir haben einen Aufenthaltsstall, wo die sich ausruhen können vom Transport. Und Montag früh geht's los. Wenn wir anfangen, dann schlafen die Schweine eigentlich noch, so blöd wie es klingt. Bis die aufwachen, ist eigentlich das dann schon vorbei. Und bei den Rindern haben wir jetzt auch neu genehmigt bekommen, Schlachtung im Herkunftsbetrieb. Das heißt, wir dürfen mit unserem Viehhänger zum Bauernhof fahren, dürfen dort schießen mit einem Schussapparat im Stall oder auf der Weide. Und somit haben wir halt einfach keinen Transportstress.
Münchsteinach im Landkreis Neustadt-Aisch hat rund 1400 Einwohner. Der Familienbetrieb hat eine Filiale in Neustadt-Aisch, einen Stand am Bauernmarkt in Nürnberg und an einigen Tagen mehr als 4 Millionen Besucher. Die meisten davon sind allerdings nur virtuell dabei, um dem TikTok-Metzger bei seiner Arbeit zuzuschauen.
Ich schaue jetzt gerade, was mein Video gemacht hat, weil ich habe vor einer halben Stunde tatsächlich gerade ein Video hochgeladen und sehe, das hat jetzt schon 11.000 Aufrufe.
Ja. Denn davon machen wir auch noch einen Krakauer weg. So, Käse auf gewünschte Körner und Kuttern.
Das geht. Ist da Musik im Hintergrund? Ne?
Ja, mache ich immer Musik im Hintergrund, das kommt immer recht gut an. Ja.
Denn, so Michael Forster, nicht nur Wurst, auch Videos müssen den Leuten schmackhaft gemacht werden.
Man muss das in 1 Minute verpacken und dann wird auch entschieden am Algorithmus, wie lang ist es interessant für den Zuschauer. Und danach wird eigentlich bemessen, wie viele Aufrufe das Video bekommt. Wenn man jetzt einfach nur 1 Minute lang das gleiche filmt, dann kriegt man halt keine Aufrufe. Man muss schon irgendwie Leute fangen.
Der Algorithmus wirkt wie eine Filterblase. Nutzerinnen und Nutzern von Social Media, die sich einmal was zu einem bestimmten Thema angeschaut haben, werden ähnliche Videos vorgeschlagen. Schauen Sie rein, liken oder kommentieren Sie sogar, verbreiten sich diese Videos nach dem Schneeballprinzip weiter. Und manchmal geht so ein Clip dann viral.
Also viral bedeutet tatsächlich, dass es einfach mehr wie 100.000 Leute gesehen haben oder einfach sehr viele Leute erreicht hat. Man sagt halt einfach, ja, besser wie jede Zeitung.
Ich zeig's euch. Zuerst einmal brauchen wir aber reines Rinderbrett. Dazu eine Schweinebaucheinlage.
Forster hat im Februar 2022 begonnen, Filme aus und über seine Metzgerei auf TikTok zu posten. Anfangs noch mit mäßigem Erfolg und ohne das enorme Potenzial zu nutzen, das in dem Medium stecken kann. Natürlich geht es dabei um Werbung. Enorm wichtig ist ihm aber auch, den Berufsstand des Handwerksmetzgers vorzustellen und mit Vorurteilen aufzuräumen.
Und somit ist dann ein halbes Jahr verstrichen und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir noch mal einfach eins. Da kam die Idee so, was können wir eigentlich alles zeigen, was dürfen wir zeigen? Und sind da ins Thema Schlachten eigentlich gegangen. Und das ist dann direkt viral gegangen. Und seitdem hat es mich gepackt, das TikTok-Fieber. Ich mache auch immer ein Vorbereitungsvideo vom Betäuben, vom Schlachten. Und das hört sich so an.
Servus, die Rinderbetäubung ist das Wichtigste beim Schlachten. Eine stressfreie Schlachtung bedeutet beste Fleischqualität. Und mit so einem Schussapparat wird betäubt. Und ich zeige euch jetzt, wie man da mit Schießen, wie viel Druck dabei hintersteckt. Denn kein Spielzeug.
Danach können die Zuschauer im Livestream eine Schlachtung verfolgen. Vom Schlachten, dem Töten von Tieren, möchten selbst passionierte Fleischesser selten was wissen. Im realen Leben. Im virtuellen Leben, auf Social Media, bringt dieses Thema aber die meisten Aufrufe. Wirkt geradezu wie ein Katalysator auf den Algorithmus.
Aber mir ist jetzt auch bewusst worden, wenn ich mir Mühe, also wenn ich das mit Spaß, aber richtig erklären kann beim Wurstherstellen. Auch die Videos können viral gehen. Also es kommt wirklich darauf an, wie man die Leute mit dem Video begeistern kann. Ich sag mal, das Thema Schlachten ist so ein kleiner Turbo-Boost für die Aufrufe, aber es geht auch bei den ganzen normalen Videos auch, dass man sagt, hey, die gehen genauso gut ab.
Dass dieses Thema polarisiert, liegt auf der Hand. Und in den sozialen Netzwerken tut es das oft auf extreme Weise. Auch Michael Forster musste Erfahrungen mit übelsten Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen machen, nachdem er beschlossen hatte, alles zu zeigen, was vor dem Fleischverzehr kommt.
Mir war bewusst, der Ritt auf Messerschneide beginne ich jetzt. Aber ich habe auch gesagt, ich bin Metzger, ich bin stolz drauf, ich stehe nicht früh auf und sage, juhu, ich kann heute ein Tier töten. Das ist nicht der Fall, es gehört zum Beruf dazu, zum Fleischessen gehört es auch dazu, wenn man das genießen möchte. Dann muss man damit leben können, dass man eben ein Tier auch tötet. Was ich aber vermitteln will, ist ja eben weg von der Masse hin zu dem Regionalen, zu dem Handwerksmetzger, der weiß, wie die Tiere gehalten werden. Meine Philosophie ist, zurück zum Sonntagsbraten, die Wertschätzung zum Fleisch und zum Tier, damit man einfach das wieder genießen kann.
Und so ist die wichtigste Botschaft, die der junge Metzger aus Oberfranken millionenfach im weltweiten Netz verteilt. Wenn wir Fleisch essen wollen, dann sollten wir es verantwortungsvoll und in Maßen tun.
Petra Nacke hat den TikTok-Metzger Michael Forster besucht. Beständig neu ist eigentlich das Motto, das immer über dem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern oder sogar über Bayern 2 an sich steht. Bestehen können wir ja nur, wenn wir uns stets erneuern. Und das gilt wohl für Institutionen genauso wie für uns Menschen. Schön, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Ewald Ahrens. Bleiben Sie dran. Und abonnieren Sie gerne den Zeit für Bayern Podcast mit Geschichten und Menschen aus Bayern. Ich würde mich freuen.